Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyerhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leeb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
So, Länderspielpause aufgrund des Deutschlandcups in Landshut. Wir bringen eine 1:2 Niederlage in Freiburg und eine 1:2 Niederlage nach Penaltyschießen gegen Dresden hier mit in den Podcast. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn wir da jetzt halt nicht ganz so viel Augenmerk legen werden.
Wir dachten, wir gehen die Spiele chronologisch durch.
Ja, gehen wir chronologisch durch. Jedes Drittel für Drittel werden wir nochmal sezieren hier, wie sich das gehört. Nein, es ist Länderspielpause. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Es ist Zeit, ja, mal schauen, wo kann man nachbessern, wo, was läuft schon gut, wo hat man noch Nachholbedarf und wer könnte das besser als der sportliche Leiter. Deswegen ist er heute hier angekündigt. Und es freut uns, dass er kurz vor ein paar freien Tagen hier nochmal bei uns vorbeischaut. Bei uns ist Jürgen Rumrich. Jürgen, servus.
Servus, habe die Ehre. Danke für die Einladung.
Ja, wir sagen, danke für deine Zeit. Und wie schauen die nächsten Tage aus? Liege ich richtig mit? Ein paar Tagen frei, Urlaub? Ja.
Also die Mannschaft hat jetzt tatsächlich, die hat bis heute trainiert, haben nochmal so ein bisschen harte Einheiten gemacht. Und jetzt haben sie frei bis kommenden Dienstag. Und dann ist wieder der normale Rhythmus, bevor dann das Derby-Wochenende ansteht. Und bei mir wird es so sein, ich werde morgen auf jeden Fall mal zum Deutschlandcup gehen und dann werde ich mal so spontan entscheiden, was ich mache.
Okay, vielleicht findet man im Laufe der Folge ja noch raus, ob du vielleicht doch noch Arbeit hast in den nächsten Tagen. Ich will dich aber erstmal mit den knallharten Zahlen hier konfrontieren, die da lauten: 18 Spiele, 14 Niederlagen, vorletzter Tabellenplatz. Ja, hast du es so erwartet, aber dass der Start so hart wird, so wie es sich anfühlt von den nackten Zahlen her. Hast die ersten 18 DL2-Spiele so erwartet? Sind sie so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast, jetzt mal, wenn man die Ergebnisse mal ausblendet?
Ja, also wenn man die Ergebnisse ausblendet, dann bin ich eigentlich mit der Leistung im Großen und Ganzen von den Spielen, wie sie gelaufen sind, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, eigentlich schon ganz zufrieden. Die Tabelle lügt nicht, heißt es immer so schön. Und wenn man natürlich plus 16 Punkte holt aus 18 Spielen, ist einfach nicht das, was wir uns natürlich vorgenommen hatten. Ich glaube, die Mannschaft hat sich immer eine Möglichkeit auch erspielt zu punkten. Wir haben gerade am Anfang, denke ich, wenn ich bloß an das erste Heimspiel denke, da verlierst du 5-1. Aber ich sage, das könnte genauso 5-1 für uns ausgehen. Und da waren so ein paar Spiele halt einfach dabei, wo wir ja vielleicht gerade am Anfang auch noch so ein bisschen Lehrgezahlen haben müssen, sage ich mal. Aber ich bin jetzt zuversichtlich, weil die letzten Spiele haben wir gerade auch im defensiven Bereich viel besser gespielt. Und insgesamt muss man natürlich sagen, dass man gibt immer Sachen, was man verbessern muss, vor allen Dingen Überzahl, Unterzahl, Effizienz. Da sind auch der eine oder andere Spieler, bringt sicherlich nicht das, was wir uns, oder der kann sich auf jeden Fall noch steigern. Das ist auch klar. Aber ansonsten muss ich sagen, was wirklich auch gut ist, dass die Mannschaft nach wie vor in jedem Spiel kämpft, die geben sich nicht auf. Auch in der Mannschaft ist ein guter Zusammenhalt noch da. Also da ist noch kein Fingerzeigen auf sage mal, wer schuld ist bei welchen Gegentoren oder was auch immer, sondern man sieht, die Mannschaft ist selber sehr unzufrieden. Jeder möchte das verbessern, jeder möchte eine andere Situation haben. Und ich denke jetzt mal, für jeden tut er jetzt so eine Pause mal gut, dass er einfach mal wieder runterkommt, mal auf andere Gedanken kommt, ein bisschen regenerieren kann, weil die Spiele sind sehr intensiv, gerade für uns. Wir müssen immer ans Maximum gehen. Von daher tut es sicherlich gut, wenn sich die Spiele jetzt erholen können.
Du hast jetzt halt, ich glaube, fast alle Themen angerissen, die wir hier so auf unserer Liste haben. Das hast du gestern Abend auch schon in einem vereinseigenen Interview so kundgetan. Aber ich kann jetzt sagen, und das habe ich vielen Fans und vielen Zuschriften auch versprechen müssen, dass wir hier mal die Oberfläche durchbrechen und da mal tiefer eintauchen, weil ich glaube, Daniel Alavina war bisher der Führende, was Fanfragen betrifft, die eingetroffen sind.
Wow.
Also das hast du mit dieser Folge hier pulverisiert, würde ich einmal sagen. Allein was über die Vereinsseite, über den Christian Kaminski, den Pressesprecher, da, was bei dem aufgeschlagen ist, dazu haben wir hier inzwischen nach jedem Spiel, was bei mir hier per Mail aufschlägt, an frag das den Rummerich. Und ich werde jetzt versuchen, das alles ein bisschen zu strukturieren, was wir hier haben, und da die ganzen Themen, die du jetzt schon angerissen hast, dass wir die mal vertiefen. Jetzt ist heute aktuelle Meldungen, dass Max Kieslinger, ein ehemaliger Spieler der Nürnberg Ice Tigers, heute nach Weißwasser, also zu den Lausitzer Füchsen, gewechselt ist, dieselbe Wölfe. Auch ein Konkurrent aus dem Tabellenkeller hat Lukas Kotziol geholt. Es ist jetzt gerade die Zeit eben für Kaderverbesserungen, Nachbesserungen. Die Blue Devils haben letzte Woche Marat Kaidarov schon neu dazugeholt, einen Förderlizenzspieler aus der DL aus Bremerhaven, der jetzt auch gegen Dresden sein Debüt gefeiert hat. Wird es, ganz konkret gefragt, wird es in der Länderspielpause bei den Blue Devils darüber hinaus noch etwas geben? Wird sich noch was tun?
Aktuell ist jetzt nichts geplant, aber wir kennen alle das Geschäft. Es kann alles ganz schnell gehen dann, wenn es so wäre. Also aktuell ist nichts geplant. Man muss auch mal sagen, also wir haben ja, man macht sich ja Gedanken vor der Saison und man hat einen Kader zusammengestellt. Und natürlich schreit jetzt jeder, ja, warum der vierte Ausländer nicht? Das haben wir ja alles schon mal diskutiert. Mhm. Es gibt mehrere Gründe, bla bla bla. Es geht ja auch darum, ich meine, man hat auch, sage ich mal, man muss auch gewissen Spielern dann einmal die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Jetzt sage ich mal, Elias Poulis, denke ich, ein gutes Beispiel. Der hat sich jetzt deshalb vielleicht auch so gut entwickeln können oder so gut zeigen können, weil ihm vielleicht nicht der vierte Ausländer gekommen ist. Nur mal als Beispiel. Also man muss auch einmal dem Kader erst einmal das Vertrauen geben, auch sich das erst einmal entwickeln lassen. Und dann kann man immer noch schauen und reagieren, wo kann man nachbessern. Und dann gibt es ja auch immer noch oft leider Verletzungen, wo dann dazukommen, und da wird gerade im Laufe der Saison passiert da meistens immer was.
Du hast vor ein paar Wochen, als wir das Thema schon mal hatten, wird die vierte Kontingentstelle, wird die besetzt oder nicht? Da hast du drei Bedingungen genannt, die erfüllt sein müssen. Ich hoffe, ich kriege es richtig hin. Du sagst erstens, es muss bei uns einen Bedarf geben. Zweitens, es muss einen Markt geben, also es muss ein Spieler verfügbar sein, und dann muss das Ganze finanziell auch machbar sein. Jetzt haben wir...
Und sportlich muss er uns natürlich
weiterhelfen.
Sonst macht es ja keinen Sinn.
Genau, also ich sage mal, wenn jetzt der Bedarf scheint gegeben zu sein, wenn ich jetzt sage, man könnte einen Unterschiedsspieler benötigen, gerade was Torabschluss anbelangt. Einen Qualitätsspieler, der mir von 100 Torschüssen, was weiß ich, 15, 20 Tore garantiert. Gibt es so einen Spieler? Glaube ich ja, dass es da draußen Spieler gibt, die Blue Devils, der den Blue Devils weiterhilft, langsam. Und dann kommt natürlich schnell der Punkt, ist er finanzierbar? Hängt ja nicht bloß ein Gehalt oder irgendwas dran, sondern das hat der Franz Vodermeier heute auch beim Vereinsmedien mitgeteilt, Auto, Wohnung, Berufsgenossenschaft etc. Ein ganzer Rattenschwanz mit dran. Liege ich richtig, wenn ich das so interpretiere, dass die finanzielle Komponente da ein bisschen ein Hemmschuh ist, dass das Budget vielleicht nicht mehr das hergibt, dass man so einen Spieler holt?
Ja, aktuell halt vielleicht nicht so in der Form. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang und ich bin da eigentlich jetzt, sage ich mal, was das betrifft, natürlich Trainer möchte auch Verstärkung haben. Jeder möchte eine Verstärkung haben, weil ich glaube, keiner ist ja zufrieden mit der Tabellensituation. Und du hast es auch gerade angesprochen. Also ich glaube auch gerade so ein Spieler, der wo eben einen Unterschied ausmachen kann. Das ist halt aus meiner Sicht gerade David Elsner. Das sieht man gerade bei Überzahl. Der fehlt uns jetzt da natürlich, weil wenn man jetzt zurückdenkt, da haben wir eine 5-3-Situation am Sonntag gehabt. Ja. Und er hätte halt mit Sicherheit so Plays machen können, wo dann vielleicht auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass dann ein Tor fällt. Und das bringt uns ja dann auch schon wieder in eine ganz andere Situation. Und das war jetzt nicht, der ist jetzt leider, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er draußen war, 8 Spiele, glaube ich, oder so. Mhm. Und das hat man jetzt schon gemerkt. Also davor war unser Powerplayer stärker. Und er hat, wenn er auf dem Eis war, war es halt immer grundsätzlich was, war Gefahr, sage ich mal. Der kann das einfach. Also er ist schon so ein Unterschiedsspieler. Deshalb bin ich da zuversichtlich, der kommt jetzt nach der Pause wieder zurück und dann sehen wir da auch, dass da auf jeden Fall wir mit Sicherheit auch mehr Durchschlagskraft haben werden.
Das ist ja schon mal eine positive Meldung. Das ist auch, das waren auch Fragen, die uns erreicht haben über den Christian Kaminski oder über Mail nach David Elsner, die ziehe ich jetzt hier mal vor. Nach dem Landshut-Spiel, als er da im letzten Drittel da über die Bande geknallt ist und blöd hinten dann auf eine Stufe gefallen ist, was genau, ist ja nie so kommuniziert worden. Es hat eher geheißen am Anfang, nicht so wild, kommt schon wieder, wird schon wieder. Seid ihr da von dieser Entwicklung auch überrascht worden, dass die Verletzung doch schwerer ist als zunächst angenommen, oder sind es taktische Spielchen?
Ja, taktische Spielchen sind es nicht. Ich meine, das ist ja eine Verletzung gewesen, wo man wirklich sagen kann, nach 2 Wochen geht's wieder. Aber es kann sich halt auch 4, 5 Wochen hinziehen. Mhm. Das ist halt, kann man nicht voraussehen, weil es eine Stelle gewesen, wo einfach, wer sowas schon mal gehabt hat, also es war im Rippenbereich, also der weiß, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und Eishockey ist ja auch ein Kontaktsport. Und er hat ja auch mittrainiert, aber wenn du halt nicht schießen kannst und Zweikämpfe nicht vernünftig führen kannst, dann macht es auch keinen Sinn, weil da ist eher die Gefahr, dass er sich halt noch mehr verletzt. Deshalb sage ich einfach, die Zeit muss man dann auch dem Spieler geben, dass er dann auch bei 100% gerade bei so einer Verletzung wieder ist. Und die haben wir ihm auch gegeben und jetzt wird er nach der Saison wieder.
Nach der Pause.
Nach der Pause, natürlich. Nach der Saison nicht, das wäre.
Also, Neuzugang hat man dann Kai Darow und Elsner. Ist dann auch nochmal nach der Pause ein neuer Spieler, der wieder mitwirken kann. Das ist ja schon mal eine positive Nachricht, die wir hier mitnehmen. In die Planungen vor der Saison. Man hat ja jetzt, dass der Thomas Rubesch einen deutschen Pass bekommt. Ich glaube, das hat jetzt niemanden überrascht, oder? Das war jetzt lediglich eine Frage vom deutschen Behördentempo. Mhm. Wie schnell geht's? Dauert es jetzt noch Tage, dauert es noch Wochen oder geht es doch schneller? Warum ist man da nicht schon in der Saisonplanung auf einen anderen Ausländer noch gegangen? Einfach, weil du das, wie du das gerade gesagt hast, da sagst du, wir haben eigentlich.
Ja, ich wollte halt grundsätzlich nicht mit 5 Ausländern starten, sage ich mal. Und in der Vergangenheit hat gezeigt, dass halt das meistens länger dauert, sage ich mal, so ein Einbürgerungsprozess. Und ich glaube, jeder war dann positiv überrascht, dass das dann innerhalb von 3 Monaten da passiert ist. Und da muss man ein großes Lob an die Behörden da geben. Die haben uns da wirklich anscheinend sehr gut unterstützt. Ja, und das war halt dann das Thema. Und dann haben wir gesagt, ja, aber jetzt sind wir eigentlich durch die Vorbereitung gegangen mit dem Kader. Die haben sie eigentlich jetzt alle so ein bisschen gefunden, weil wir haben ja doch wieder einige Neuzugänge gehabt. Und wollen wir das jetzt wirklich da, sage ich mal, alles auf den Kopf stellen, wieder umstellen oder so? Die haben sie jetzt einigermaßen gefunden. Und deswegen ist man auch so erstmal in die Saison gegangen. Mhm. Also und hat jetzt einfach gesagt, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Und dann, wie wir es ja vorher auch schon angesprochen haben, sind ja dann natürlich auch andere Punkte.
Okay. Noch. Aber jetzt, wenn ich sage, finanziell ist jetzt nicht, kannst du vielleicht nicht so hantieren, wie du das gerne würdest oder wie sich der Trainer auch wünschen würde.
Ja gut, es muss halt im Endeffekt muss ja auch irgendwo bezahlt werden.
Also richtig, das genau. Ist, ja. Das aber ist halt einmal so. Jetzt, wir haben ja durch die DL2, das ist jetzt für unsere Arbeit hier, wir sollten immer mal einen Einblick ein bisschen geben, wie arbeiten wir, wie machen wir das hier, wie gehen wir mit den Blue Devils um. Jetzt haben wir auch natürlich durch den Aufstieg in die DL2 haben auch wir und natürlich intensiver gearbeitet und haben auch den Kontakt in die DL2 besser gesucht und haben auch viel mehr Kontakt an andere Standorte, als es in der Oberliga noch der Fall war. Mhm. Und da hört man immer wieder, wenn ich mit anderen Trainern, anderen sportlichen Leitern und so weiter spreche, die mir erzählen wollen, die Blue Devils hätten in dieser Saison einen niedrigeren Etat als zum Beispiel letztes Jahr in der Oberliga. Du brauchst jetzt keine Zahlen preisgeben, das gehört da nichts an. Aber ist das so, dass der Etat heuer niedriger ist als letztes Jahr?
Der Plan war, dass der gleiche Etat ist wie letzte Saison.
Alles klar. Dann haben wir das schon mal hier widerlegt, diese Aussage. Und Transferfenster, das ist jetzt was ich mir die Tage gestellt habe, dass es im Eishockey ja möglich ist, bis 15. Februar genau Spieler zu verpflichten. Wäre das nicht manchmal sinnvoller, fairer, wie auch immer, dass man es so handhaben würde wie im Fußball zum Beispiel, da man sagt, man hat bis zum Saisonstart kann man Spieler verpflichten und dann gibt es im Januar nochmal kurz vor den Playoffs nochmal die Möglichkeit, dass man 4, 5 Wochen Zeit hat, um nachzubessern. Oder siehst du das im Eishockey nicht praktikabel?
Ja, ich sehe das schon ein bisschen anders wie du. Einfach aus dem Grund, dass im Fußball hast du sicherlich nur mehr andere Möglichkeiten. Da hast du vielleicht einen guten Nachwuchs oder so, wo du zurückgreifen kannst. Gute zweite Mannschaften haben ja die meisten, die Zweitligisten oder Bundesligisten. Das haben wir hier alles nicht gegeben. Also wenn du jetzt hier Verletzungen hast, wo immer wieder vorkommen, dann hast du jetzt sehr wenig Spielraum. Und wenn dir das gleich am Anfang, sage ich mal, passiert, wo du dann vielleicht 2-3 Monate warten musst, da kann da halt eine ganze Saison kaputt gehen, sage ich mal. Deshalb finde ich es so eigentlich fairer, dass wenn sich jetzt eine wichtige Position verletzt, dass du dann halt schnell handeln kannst. Also langfristig verletzt.
Also hältst du dir auch, oder du jetzt als sportlicher Leiter, aber ihr als Blue Devils, haltet euch die Option nach wie vor offen für die Crunch-Time im Februar, März, dass man sagt, okay, jetzt haben wir nochmal. Da können wir dann, da man nicht jetzt schon was verschießt praktisch.
Ja, wir haben ja noch 3 Lizenzen offen, Ausländerlizenzen. Und ich sage einmal, weil du vorher angesprochen hast mit Kieslinger und Koziol. Also wenn wir was machen würden jetzt auf dem Spielermarkt, dann würde ich natürlich in die Richtung einer Ausländerposition, weil einen Deutschen, wie gesagt, da sind wir eigentlich aus meiner Sicht ganz gut aufgestellt. Auch mit Marat haben wir jetzt auch nochmal mehr Tiefe bekommen, der wo auch am Sonntag ein sehr gutes, schon sehr guten Einstand gemacht hat. Da hat man schon gesehen, dass er auf jeden Fall Eishockey spielen kann, er uns mit Sicherheit auf Dauer helfen kann. Und von daher, ja, ich weiß, das ist, manchmal muss man auch mal ein bisschen geduldig sein natürlich mit allem. Das ist für uns selber auch manchmal nicht so leicht, weil wir natürlich auch, jeder möchte gewinnen, jeder möchte Erfolg haben. Und hier die Fans natürlich genauso. Ich meine, die unterstützen uns im Stadion, ist ja Top-Stimmung in jedem Spiel. Und man muss aber sagen, die Mannschaft, die spielt ja auch, sage ich mal, überwiegend gutes Eishockey. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass die uns alle an die Wand spielen. Da waren jetzt, wenn ich da zurückdenke, vielleicht das Spiel in Weißwasser oder in Kaufbeieren, wo man sagt, selbst da das erste Drittel, wenn das ein bisschen anders läuft, dann gewinnst du vielleicht auch, weil das ist ja alles Vergangenheit. Ja. Wir wissen, was wir verbessern müssen. Wir reden auch sehr kritisch, also intern natürlich wird das auch alles angesprochen, aber trotz allem muss man sehen, was für einen Einsatz die Mannschaft bringt, auch jeder einzelne Spieler, auch im Training, also auch die Stimmung generell. Natürlich ist jeder niedergeschlagen, speziell nach dem Spiel gegen Krefeld, sage ich mal. Ich meine, das war natürlich bis zur, ich glaube, 54. Minute, war das ein Hammerspiel. Ja. Und dann hat man halt aber auch die letzten 6 Minuten ein bisschen die Qualität dann gesehen, was halt dann Krefeld gehabt hat.
Ein Matsumoto.
Zum Beispiel. Ja. Und da hat man halt dann gesehen, da waren wir halt schon, wir waren am Maximum und die haben halt dann nochmal Gas gegeben. Die haben dann nochmal einen 6. Gang eingelegt, sage ich jetzt einmal. Und da haben wir uns ja dann noch in die Verlängerung und dann ins Penaltyschießen. Ja. Und wenn man jetzt das alles so ein bisschen aufrechnet, die Spiele, wenn man sagt, man hätte da vielleicht 2 Punkte holen können, wir haben ja schon 3 Shootouts verloren, wenn man da jetzt vielleicht noch 1-2 Punkte dazu, dann hätten wir jetzt 4-5 Punkte mehr. Ich glaube, dann wären alle mehr als zufrieden gewesen und war alles gut, aber das haben wir nicht. Deswegen sind wir auch unzufrieden. Wir arbeiten daran, aber jetzt ist erstmal, glaube ich, ganz gut, dass die Jungs jetzt sich mal ein bisschen erholen und dann greifen wir da von vorne an.
Und bevor wir an die Baustellen im Team jetzt nicht, was von außen zugeführt werden kann, sondern was mit dem bestehenden Personal verbessert werden kann, streue ich gleich mal eine von unzähligen Fragen zu diesem Themenkomplex Verstärkungen, Kader, vierter Ausländer. Da ist eine Frage von einer Mone, die fragt, war es im Nachgang ein Fehler, 2 Konti-Stellen an die Verteidigung zu vergeben?
Nein, das sehe ich jetzt gar nicht so. Also man muss ja immer schauen, welche Positionen bekommt man, welchen Spieler und da von daher, nee.
Gut, dann haben wir das ja abgehakt. Und bevor wir jetzt, wie gesagt, ins Team schauen, wo da noch Potenzial vergraben liegt im bestehenden Kader. Gehen wir kurz ab in die Werbung.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Willkommen zurück beim Powerplay-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Jürgen Rumlich ist unser Gast und wir haben jetzt über das Thema schon gesprochen, das die Fans umtreibt. Und Jürgen Rumlich hat dazu klar Stellung bezogen, was Neuzugänge, Kontingentstelle und so weiter betrifft. Jetzt wollen wir mal den Blick in den Kader werfen, wie die Spieler bisher performt haben, wo noch Luft ist. Und ich starte wieder mit einer Fanfrage. Und diesmal kommt sie von gleich mehreren wieder. Peter Fleischmann, Alex Rau haben die Frage gestellt. Bist du mit dem Abschneiden, mit dem bisherigen Auftreten der Kontingentspieler zufrieden?
Ja, ich denke, wir brauchen jetzt nicht jeden Einzelnen da oder die einzelnen Spieler da irgendwie vorführen oder sagen, sind wir zufrieden. Ich denke, wir gewinnen als Mannschaft und wir verlieren als Mannschaft. Es ist sicherlich so, dass wir mit insgesamt mit der eine oder andere Spieler sicherlich noch nicht das gezeigt hat, was wir uns vorgestellt haben und dass wir da sicherlich auch schon Gespräche geführt haben, das könnt ihr euch auch denken und von daher sehen wir bei dem einen oder anderen sicherlich noch Potenzial nach oben.
Kann das gerade bei so einem Spieler, ich nenne jetzt einfach mal einen Tyler Ward, der einfach so sein, der hat die komplette Vorbereitung verletzt, verpasst. Ich weiß das aus meiner Fußballzeit, wenn man fällt in der Vorbereitung, man wird immer besser und irgendwann fällt man in ein Loch und dann kurz vor Saisonbeginn hat man dann praktisch seinen Peak erreicht. Dieses Loch hat er mit in die Saison reingenommen, oder?
Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Bei dem denke ich einmal, wenn das jetzt bei ihm gerade das Thema ist. Mhm. Und wenn man ihn kennt, da weiß man auch, wie unzufrieden er selber mit sich selbst ist. Aber es ist wirklich so. Ich meine, da ist er überhaupt schon zum ersten Hauptrundenspiel dabei war. Ich meine, das war ja schon eigentlich, da hat er wirklich brutal hart gearbeitet und hat uns dann auch gleich geholfen. Und man hat es auch gemerkt, die ersten ein, zwei, drei Wochenende war wirklich, wie es halt so ist nach einer Verletzung, man ist voll on fire und hat auch gut gespielt. Und dann, wie du gerade sagst, nach so einer langen Verletzung fällt man halt dann einfach in ein Loch. Das ist ganz normal. Und ich bin jetzt aber, wenn ich gerade die letzten Wochenende so sehe, sehe ich also schon, dass der jetzt gerade wieder die Formkurve nach oben geht und der wird auch kommen und der wird auch seine Leistung wieder bringen.
Also das wäre dann, wenn man es jetzt überspitzt formuliert, nach David Elsner und Marat Keitaro fast noch ein Neuzugang.
Ja, also so schlecht habe ich jetzt nicht gesehen. Man muss ja immer schauen, ich meine, wer in der Liga wird spielen. Ja, weißt, also ist ja keine Laufkundschaft jetzt mehr. So wie letztes Jahr, wo du gesagt hast, da kannst du mal ein Spiel, sage ich mal, 20 Minuten Gas geben und dann ist das Spiel entschieden. Und jetzt musst du halt bis zur 60. Vollgas geben und das sind halt jetzt schon wirklich sehr starke Spieler auch in der Liga und auch sehr starke Mannschaften.
Aber es gibt ja auch positive Beispiele im Kader. Du hast das selber gerade schon angesprochen, ein Elias Puhl, der sich bombastisch entwickelt, da in einer Reihe gerade mit Bruch und Voigt, die wunderbar harmonieren. Hast du das so vorhergesehen? Hast du dieses Potenzial in ihm gesehen?
Ja, natürlich habe ich das gesehen, dass der natürlich sich da jetzt auch so schnell an das Männer-Eishockey und an die Liga gewöhnt hat. Das war jetzt vielleicht nicht ganz zu erwarten, aber das freut mich natürlich umso mehr. Und ihr habt ja an Elias auch schon hier gehabt, ihr habt ja gesehen, was er wie ehrgeizig er ist und was für Ziele er hat. Also von dem her war das dann am Ende jetzt vielleicht doch nicht so überraschend, dass wenn er die Möglichkeit bekommt, das war das, was ich vorher gesagt habe, man muss ja so einen Spieler natürlich auch dann die Möglichkeit geben, sich zu zeigen oder einmal Fehler zu machen und das kann er bei uns. Und ich glaube, das macht er auch nach wie vor, weil er muss natürlich nach wie vor auch gerade auch in der Defensive noch um einiges sich verbessern. Ich freue mich natürlich jetzt, dass er bei der U20-Nationalmannschaft jetzt erstmal dabei ist. Die sind jetzt in Finnland, also der ist jetzt diese Woche ja gar nicht da gewesen. Und dann, was halt da jetzt schade ist, da kommt dann, werden wir vielleicht später auch noch.
Du nimmst meine Fragen vorweg.
Ja, ich meine, dann brauchst du nicht mehr fragen, genau. Schau, brauchst gar nicht mehr nachschauen.
Mach gleich weiter, was im Dezember los ist.
Ja, im Dezember ist ja die U20-WM dann und da ist er ja dann, sage ich mal, sicher dabei. Und deshalb, da wird er uns natürlich ab dem, glaube ich, 7. oder 8. Dezember für 8 Spiele auf jeden Fall fehlen. Da ist er vier, fünf Wochen unterwegs. Aber deshalb sage ich, war es jetzt auch ganz gut, dass wir einen Marat bekommen haben, dass wir da in der Situation dann auch nochmal mehr Tiefe haben.
Das ist wichtig und Elias Puhl ist ja dann im Spiel gegen, oh Gott, war was? Ich glaube, Bad Nauheim war es, als er dann zum Mann geworden ist. Also dass er so einen wilden Fight da geliefert hat mit der Schlusssirene. Wurde er gefeiert von den Rennen? mit Sprechchören wurde er gefeiert von den Weidner Fans. Ja, Marat Kaidarov, du hast dann erwähnt, letzte Woche zu euch gestoßen. Ich glaube, es war letzten Donnerstag, wo es offiziell gemacht wurde. Wir haben dann jetzt einmal gesehen, gegen Dresden ist jetzt aber zu früh, dass wir unser Urteil bilden könnten. Was ist das für ein Spielertyp? Stell ihn uns mal vor, was erhoffst du dir von ihm?
Ja, ich denke, man hat es ja auch schon gesehen, der ist also läuferisch technisch sehr guter Spieler, hat ein gutes Auge, kann sich gut aus den Ecken lösen, ist von dem her ein schneller Spieler auch, also von dem her entspricht er schon so den Vorstellungen, wo er uns auf jeden Fall weiterhelfen kann.
Ist das ein Spieler, der dann per Förderlizenz ist er da aus Bremerhaven, ist der dauerhaft da oder könnte der zurückgerufen werden?
Der ist eigentlich schon jetzt fest bei uns eingeplant.
Also er hat für Grimitschau schon gespielt in dieser Saison und deshalb die Förderlizenz jetzt noch nach Weiden gegangen. Tom, und mein Statistikman hier an der Seite, du hast dir ist was in Sachen Verlängerung.
Der Jürgen hat es ja vorhin schon selber kurz angesprochen. Das fällt natürlich ein bisschen auf. Jetzt gerade die letzten 5 Spieltage, Sieg, 2 Niederlagen, 2-mal Niederlage nach Shootout. Und generell in der Saison war es ja so, wenn es in die Verlängerung ging, sei sie als Verlierer vom Platz gegangen. Also egal, ob jetzt das entscheidende Tor dann noch in der Verlängerung gefallen ist oder ob es ihm ins Penalty-Schießen ging. Woran hakt es da? Ist das eine Mentalitätssache am Ende des Tages?
Ja, Penalty-Schießen, sage ich mal, ist immer so ein bisschen eine Sache, ja, Glückssache vielleicht auch. Das wäre schön, wenn wir da natürlich jetzt einmal auch mal so einen Sieg mitnehmen würden. Mein Overtime, wenn man so jetzt die 3 verfolgt oder wenn man es nur mal Revue passieren lässt, ich denke, da waren wir eigentlich auch optisch überlegen, aber ich glaube sogar, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Spiel, da hat, glaube ich, der Gegner keinen Schuss oder einen Schuss gehabt, wir 7 oder 8. Aber das ist ja das generelle Problem jetzt, dass wir halt so viele Schüsse noch brauchen, um Tore zu schießen. Und an dem werden wir weiterhin arbeiten und die Jungs arbeiten da sehr hart dran und irgendwann macht es dann Klick und dann läuft's.
Die Blue Devils haben wir nach wie vor, ich glaube, die meisten, ne?
Die meisten
Schüsse. Die meisten Schüsse, allerdings.
641.
Und schau mal, du hast die Statistik offen, schau mal, nee, oder? Was ist, ich glaube, Regensburg ist ja der nächste Gegner. Das ist dann aber in dieser Statistik, glaube ich, das Schlusslicht mit. Jetzt erschlag mich tot, ich mach's schnell auf, mit 240 Schüssen weniger, glaube ich, als die Blue Devils abgefeuert haben. Und das sind einfach schon, ja, das sind Hausnummern, wenn ich jetzt da die Blue Devils 641 zu 421, genau 240 genau. Schüsse weniger. Und die Blue Devils brauchen allerdings 15,6 Schüsse für ein Tor. Was ist da ein Wert, wo wir hinkommen würde, wo man sagt, das ist ein guter Wert, das ist ein akzeptabler Wert?
Gibt's, ich gehe gar nicht so nach dem. Für mich ist wichtig, wir schießen auch bloß, glaube ich, 2,3 Tore jetzt aktuell. Mhm. Ich glaube, das ist viel mehr ein Faktor, dass man sagt, wenn man da auf 3 kommt und vielleicht bei den Gegentoren von 3,5 auf unter 3, dann haben wir schon sehr viel gewonnen und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass wir so Spiele gewinnen.
Aber das ist vielleicht eine Frage, die haben wir ja schon mit dem einen oder anderen Spieler hier diskutiert und das kommt auch von den Fans immer wieder. Und selbst wenn man selber als so gespielt hat, so richtig weiß man es nicht, wie kann man Effizienz trainieren? Also grundsätzlich die Situationen habt ihr ja.
Ja, grundsätzlich muss man sagen, es gibt natürlich auch Spieler, die sind von, sage ich mal, sind einfach Sniper, sage ich jetzt mal. Die hauen es halt rein, wenn sie eine Chance haben.
Matsumoto.
Ja, oder der Tyler Ward ist normal auch so ein Spieler, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann gibt es auch die brauchen mehr, die schauen ja eher immer nach dem Pass, als wie sie schießen. Und dann ist, glaube ich, auch bei uns dann auch so jetzt gewesen, aufgrund letztes Jahr haben wir auch wahnsinnig viele Schüsse gehabt, kann ich mich erinnern, und haben auch eigentlich was, wenn man jetzt rein nach den Chancen oder nach den Schüssen geht, haben wir eigentlich auch viel zu wenig Tore geschossen. Aber ich sehe immer positiv, wenn Chancen da sind, dann kommen auch irgendwann die Tore. Wir müssen aber in die andere Richtung denken, was passiert hinten in der Defensive. Und ich denke, da haben wir gerade jetzt das letzte Wochenende einen großen Schritt gemacht. Wenn ich sage, das letzte Drittel, jetzt geht Dresden, da haben wir wahnsinnig gut defensiv gespielt. Gut, die haben dann den Ausgleich geschossen, aber muss ja sehen, welche Qualität die haben. Aber ich finde, da haben wir, dann darf man auch nicht vergessen, wir sind ja am Samstag in der Früh erst nach Hause gekommen um 7, weil wir ja 2,5 Stunden im Stau gestanden sind. Ja, Da war ja komplett Sperre. Also das darf man, muss man dann auch immer noch ein bisschen mit berücksichtigen, dass dann halt am Ende von so einem Spiel kann dann schon mal die Konzentration natürlich einmal nachlassen. Aber ich finde, die Mannschaft hat wahnsinnig gekämpft und wollte unbedingt da den Sieg einfahren, hat dann auch sich den Punkt mehr als verdient. Und dann sagst du immer, ja, Effizienz, natürlich, ich glaube, wenn man dann, man weiß, ich meine, man redet ja, ich meine, die Spieler, die sind natürlich, die werden auch von außerhalb angesprochen. Ich denke, jeder kriegt dann eine Chance und dann gibt es halt die Möglichkeit. Schießt man schnell, ist der Torwart normal, wenn du es gut triffst, hat er keine Chance, weil dann steht er noch in Position. Manchmal überlegst du dann vielleicht, schieße ich oder passe ich und das sind halt dann, du darfst einfach nicht zu viel überlegen. Du musst da einfach sagen, zum einen, wenn du eine Möglichkeit hast, schnell entscheiden, Pass oder Schuss. Und dann, was wir natürlich sicherlich verbessern können, ist vor dem Tor.
Also im Torhüter auch die Sicht verdecken.
Genau, mehr Verkehr vor dem Tor. Da muss der Torwart, der darf die Schüsse nicht so klar sehen. Also da wird auch in jedem Training, kann ich nur mal wiederholen, das hat der Passer, glaube ich, eh schon gesagt, aber es wird ja auch in jeder Woche, fast in jeder Trainingseinheit, werden solche Übungen mit eingebaut. Und irgendwann sieht man ja einmal, da fliegt halt dann mal Scheibe vielleicht einmal über die Fanghand oder irgendwas drüber. Mhm. Aktuell noch nicht, aber das kommt.
Die Saison ist noch lang. Beim Feeling seinem Tor, das war ja symptomatisch. Solche Tore hat man fast nicht gekannt von dem Bruder. Da hat man immer kassiert, solche Tore, so Abfälscher, da wo einmal den Schläger einhalten. Und, aber was warst du für ein Spieler? Was kannst du den Jungs da für Tipps geben? Also warst du eher der Sniper oder?
Es hat Saisons gegeben, da wo ich wirklich sehr, sehr viele Tore geschossen habe. Und dann zum Ende meiner Karriere war ich dann eher so, eher defensiv guter Spieler, aber die brauchst du ja dann auch. Und dann habe ich halt nicht mehr ganz so viele Chancen gehabt, war ich in Überzahl dann nicht mehr eingesetzt. Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo du dann nicht so viele Punkte machst, ganz einfach. Aber ich glaube, meine Stärken waren schon eher dann gerade zum Ende so das Defensive.
Ja, okay. Also defensiv war das gegen Dresden, das machen wir echt bei aller Kritik, die da immer geäußert wird über die Saison und was weiß ich. Also defensiv war das gegen Dresden vom Kampf her, vom Einsatz her, das war ja mannschaftlich geschlossen. Die haben wirklich, wie man sich das vorstellt, so ich habe dann irgendwann geschrieben, es war so ein dreckiges Spiel, hat man früher im Fußball gesagt. Wenn man es gewonnen hätte, hätte ich geschrieben, es war ein dreckiger Sieg, weil man einfach, die haben gekämpft, gefightet. Ich habe da irgendwie den Betzenberg von früher, Kaiserslautern noch gesehen, dieses Grätschen bei Schlamm und jeder hat sich eingeschmissen, wenn es gegen die Bayern gegangen ist und so. Und genau so haben die da, und deswegen hat es mich so gewurmt, weil es nicht einfach mit 3 Punkten belohnt worden ist. Aber zur Verbesserung der Effizienz, das habe ich an Nils Samanski gefragt nach dem Spiel gegen Freiburg und er hat eine interessante Aussage getätigt, wo er gesagt hat, wir müssen einfach im Training so oft aufs leere Tor feuern, bis das Netz zerreißt. Und dann...
Das war, glaube ich,
hat er gesagt, aber dann bist du im Spiel bereit. Das ist einfach... Weiß ich nicht, ob er das ernst gemeint hat oder nicht. Das ist so
mit, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Wenn man nicht persönlich mit ihm spricht, wenn man es geschickt kriegt, dann kann man das nicht so einschätzen, aber gut.
Aber da hatte ich zum Beispiel, wenn du dich mal erinnerst, das Spiel gegen Bad Nauheim, da finde ich, hat der Luca ein, zwei von den Toren, die er da gemacht hat, das waren diese Ansatzlosen. Das waren die, wo ich das Gefühl hatte, da war der gegnerische Goalie jetzt überrascht, dass der jetzt aus der Situation abzieht, nicht nochmal den Querpass spielt und so weiter. Ja, und da hat es dann funktioniert.
Und wenn es nicht läuft, sagen wir mal, wenn die Ergebnisse ausbleiben, wenn man vielleicht den Erwartungen etwas hinterherhinkt, sei es jetzt öffentlich oder intern, dann passiert immer was. Das ist ein Fass, das ich bisher überhaupt nicht aufgemacht habe, weil ich es für unangebracht halte. Allerdings erhalte ich seit 3 oder 4 Spielen, kriege ich nach jedem Bericht, den ich schreibe, eine E-Mail.
Fanpost.
Ist meistens nicht so freundlich. Aber da steht dann einfach bloß anonym drin, Buch wie sei raus. Ich mache das fast nicht auf, weil ich es für absolut unangebracht halte, aber es entsteht so eine hysterische Grundstimmung rund um die Blue Devils relativ schnell. Davon lässt sich bisher, zumindest so meine Beobachtung, weder der Verein anstecken. Auch wir, glaube ich, begleiten das Ganze eher analytisch, denn hysterisch. Jetzt gehört es aber zu meinen journalistischen Pflichten, dass ich dir zumindest die Frage stelle. Ich glaube nicht, dass diese Position bisher für dich ein Thema war, oder?
Überhaupt nicht. Ja. Also das muss ich ganz klar sagen. Ja. Also erstens mal bin ich ja täglich beim Training und auch in der Kabine und ich kriege alles mit. Ich weiß, wie hart das Trainerteam, nicht nur der Basser, sondern alle da wirklich sehr hart arbeiten und also das ist absolut intakt. Das Verhältnis Mannschaft, Trainerteam ist, ich meine, sonst würden die auch nicht solche Spiele liefern, abliefern, sage ich mal. Das sieht man dann schon, ob jetzt eine Mannschaft nicht so, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, ob die da nicht mehr so hundertprozentig vielleicht hinter dem Trainer stehen. Aber also ist absolut nicht gegeben und ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Basser sowieso der absolut richtige Trainer ist. Für Weiden auch der richtige Trainer ist und von daher solche Gedankenspiele habe ich überhaupt nicht.
Das ist doch
da schon. Haben wir genügend andere Probleme.
Genau. Da kommen wir jetzt nämlich dazu, weil das Trainerteam hat sich das ja aufgeteilt, weil wir jetzt schon über Überzahl, Unterzahl, die Special Teams einfach gesprochen haben. Es ist nach wie vor so, der Basser, glaube ich, ist fürs Überzahl und der Masanetz für Unterzahl zuständig. Tom, Statistik-Freak, was hast du rausgekramt?
70.
Ja, der weiß auswendig.
Ja gut, da brauche ich gar nichts mehr sagen. Na, Powerplay. 14,9% Erfolgsquote, Platz 11 letztes Jahr noch oder die letzten beiden Jahre ja, eine Riesenstärke von den Blue Devils. Dieses Jahr klappt es noch nicht so richtig. Wir haben ja schon im Vorfeld, also Fabian nicht im Vorfeld ganz kurz darüber geredet, woran das liegt. Also ist es was bei den Blue Devils im Team oder hat es natürlich auch mit einem anderen Penalty Killing in der DL2 zu tun? Ist es eine Mischung? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, natürlich. Ist von allem etwas, sage ich mal. Der Gegner ist besser. Dann ist natürlich, habe ich vorher angesprochen, David Elsner fehlt sicherlich, hat gefehlt. Aber jetzt nicht an dem festhalten. Also das, wir hatten ja auch ganz gute Überzahl schon. Aber ja, es ist einfach so, dass da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial ist. Und da kann ich mich eigentlich nur wiederholen. In jeder Woche wird da sehr hart trainiert. Die werden gut vorbereitet auf die Gegner. Wie spielt der Gegner Überzahl oder Unterzahl? Also von dem her, an dem scheitert es nicht, aber man muss manchmal auch vielleicht die individuelle Klasse des Gegners auch mal anerkennen, gerade bei Überzahl. Das ist halt dann so, die sind dann ein oder zwei Spieler mehr und dann kann es schon mal passieren, dass ein Tor fällt. Aber wir arbeiten auch da an dieser Sache arbeiten wir hart dran und wir wissen das auch und wir wollen uns da auch verbessern.
Du bist bei jedem Training, sagst du, wie oft trainiert man zum Beispiel Special Teams, Überzahl, Unterzahl? Macht man einmal die Woche öfter?
Ein-, zweimal die Woche.
Nimmt man da auch separate Trainingseinheit her und macht nur das? Oder
ist ja, das wird aufgeteilt. Okay. Meistens am Anfang, sage ich mal, wenn das Eis noch besser ist, wird dann zum Beispiel Aufbau geübt und dann halt in Aufbau mit Druck, ohne Druck und dann auch in der Zone, sage ich mal, erst einmal so ein bisschen laufen lassen und dann gibt es verschiedene Übungen
auf jeden Fall. Okay. Was sind da so Anforderungen ans Überzahlspiel? Wenn ein Spieler jetzt in der Powerplay-Formation eingesetzt wird, über was muss der besonders verfügen?
Ja, da gibt es unterschiedliche Spielertypen, weil der eine muss halt an der Blue Line, sage ich mal, an der blauen Linie das Spiel machen, der andere ist vielleicht so auf Half-Wall, der wo dann auch das Spiel machen kann, einer ist vielleicht für den Direktschuss der Spezialist, einer muss in der Mitte stehen als Bumper, einer muss vorm Tor stehen, das macht auch nicht jeder gerne, weil da wirst du halt gerne einmal abgeschossen. Das musst du auch können, da haben wir schon ein paar Spieler und dann brauchst du dann, sage ich mal, auch einer, der wo ein bisschen technisch versiert ist natürlich, einen guten Schuss sollte er haben und ein bisschen Auge und Ruhe an der Scheibe. Das sind so die Anforderungen, wo man hat.
Und die hat David alles noch im Besonderen, weil wir nicht schon ein paar Mal gehört haben, ich erinnere mich, wo war das? War das in Bad Nauheim, was gescheppert hat, im Überzahl, wo wirklich zack, zack, zack und vor dem Tor nochmal quer und dann braucht bloß einer noch, noch hinhalten, das war... vor allem ein Verdienst vom David Elsner, weil man merkt, wo fehlt der. Und jetzt, wenn wir das Pendant nehmen, Unterzahlspiel, 73,3% ist Platz 13, 12 Gegentore bei 45 Unterzahlsituationen, das ist der zweitschlechteste, werden nur dieselbe Wölfe, sind da noch schlechter. Jetzt, wenn du das im Vergleich setzt, ich glaube, es wäre falsch, nur Abwehrspieler da jetzt aufzubieten in Unterzahl. Jetzt nicht überhaupt keine Kritik an der aktuellen Formation. Allgemein gesprochen.
Wie
stellt man ein Unterzahl-Team am besten zusammen? Ja. Spekuliert man da auch auf einen Shorthander, dass man da einen Pooler mal einstellt, und sagt, der, wenn die Scheibe kriegt, der ist gleich weg?
Nein, also da hat man ja mit Daniel Bruch hat man ganz schnell einen Spieler zum Beispiel. Aber man braucht beides, sage ich mal. Man braucht natürlich jemand, der sich, der wo taktisch auch gut spielt, der wo sich nicht rauslocken lässt, der wo gut in der Schussbahn steht, also der die Schüsse auch blockt dann, wenn die Schüsse kommen, der wo in der richtigen Schussbahn ist, weil da gibt es ja auch Möglichkeiten, sage ich mal, ich bin zwar in der Spur, aber ich bin dann doch nicht in der, in der Schussbahn, sage ich mal. Da gibt es ja schon so Möglichkeiten, da ein bisschen zu cheaten, sage ich mal. Da gibt es, wie gesagt, wichtig ist, dass man in erster Linie, dass man gut defensiv spielt, dass man halt auch dann die Schüsse wegnimmt. Vor dem Tor muss man natürlich versuchen, gut aufzuräumen, wenn die Nachschüsse da sind, dass dann die Schläger vom Gegner weggenommen werden. Mhm. Und dann halt natürlich auch die richtige Entscheidung treffen. Also
da ist noch viel Luft nach oben, sage ich mal, bei diesem
Spiel. Ja, aber da waren jetzt zum Beispiel die letzten zwei Spiele, haben wir keine
Unterzahl.
Ja, in Unterzahl. Kein, gut, ja, genau. Das meine ich auch. Also da sieht man auch, der Prozess, das war mal eine Phase, da haben wir, glaube ich, in jedem Unterzahl gleich das erste Mal ein Tor gekriegt. Deswegen ist auch der Wert momentan sehr schlecht.
Mhm. Aber du sprichst das an. Ich glaube, es war jetzt in Freiburg und daheim gegen Dresden, ja, war es kein Tor in Unterzahl. Und dagegen hat man halt gegen Dresden wieder, ich glaube, 5 Minuten Überzahl hergeschenkt und über eine Minute, ja, 5-3 sogar. Ja. Das war, glaube ich, schon gegen Ravensburg auch schon erstes Drittel.
Das war ja mein, das ja, ist ja, genau. Wenn man Spiele hat, enge Spiele, da muss man versuchen, in Überzahl Tore zu machen, weil dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch so ein Spiel gewinnt.
Bevor wir den Fokus jetzt komplett auf die Fanfragen, die da noch gekommen sind, legen, ein anderes Thema noch, deshalb diesmal nur fürs Protokoll, das habe nicht ich aufgemacht, bevor es mir wieder um die Ohren fliegt. Der Marco Wölfel hat ein Interview gegeben im Sportdeutschland TV nach dem Spiel gegen Dresden, als er zum Man of the Match auf Weidner Seite gekürt wurde, und da hat er von sich aus gesagt, dass er jetzt aufgrund der Krankheit von Daniel Alavena, eben, ich glaube, 4 Spiele waren es jetzt in Folge, die er gemacht hat, und dass er lügen würde, wenn das dem Torwart nicht Sicherheit gibt, wenn er mehrere Spiele in Folge einfach bestreiten kann und darf. Ist das auch eine Option, dass man sagt, man legt sich jetzt nach einer verständlichen Wechselphase zu Beginn auf eine Nummer 1 fest?
Ja, das kann sicherlich jetzt passieren. Also ich denke, jetzt hat jeder, auch wir, ein bisschen die Möglichkeit, das die ersten Spiele mal Revue passieren zu lassen und auch sich Gedanken zu machen, wie es dann weitergeht. Und dann wird das Trainerteam entscheiden, wie es dann weitergeht. Also man hat ja auch, da ist jetzt der Daniel, ist natürlich ja krank geworden, aber zu dem Zeitpunkt war ja dann auch schon so, das Spiel so oder nicht mehr so, dass dann sicher war, dass da gewechselt wurde. Also es war ja schon dann, bevor der Daniel krank geworden ist. Also ich denke mal, jetzt aktuell hat der Marco sehr gut gehalten, ja. Und von daher hat er sich das auch verdient.
Ich habe das immer, war ja immer so unser Kritikpunkt. Man hat den Eindruck immer bei Spielen der Blue Devils, der Gegner hat so einen Übertorhüter drin, der bringt alle zur Verzweiflung. Der war jetzt eben auch der Marco Wölfel gegen Dresden oder in Freiburg, wo er sensationell gehalten hat. Da war er wirklich auch mal aus Weidner Sicht einmal, wo man sagen konnte, boah, der ist halt nicht bezwingbar. Und dann war es halt so ein blöder Blue Liner da kurz vor Schluss, der dann zumindest, aber es hat ja zumindest einen Punkt gegeben. So, Jürgen, bevor wir dich in den Urlaub entlassen.
Haben wir noch ein paar Fragen, die wir weiterreichen, gell?
Die wir weiterreichen natürlich nur, und wir wissen ja, jetzt wird es ein wenig persönlicher, wir wissen, jetzt nicht mehr ganz so kritisch.
So kritisch war es nicht. Also, ich denke mal, das ist der normale
Prozess. Ihr seid selber
Prozess. Kritisch. Ja, erstmal das sind wir, ich glaube, das kann ja jeder bestätigen, dass wir intern natürlich mehr als kritisch sind mit uns selbst, und jeder ist ja auch unzufrieden. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, jetzt haben wir eigentlich ganz gut mitgespielt, jetzt haben wir 13, das passt schon, es läuft schon irgendwie. Nein, wir wollen natürlich besser sein und wir arbeiten auch daran. Und aber wir wissen halt auch, wir können das schon einschätzen. Deswegen sage ich ja, wenn man so ein paar Spiele verliert, darf man den Fehler eben nicht machen, dass man zu sehr da ins Negative kommt, weil dann kommst du also in so einen Strudel rein, sondern du musst da die positiven Sachen, und es gibt in jedem Spiel, du kannst, sage ich mal, 5-1 gewinnen, und dann könntest du theoretisch auch ganz viele negative Sachen rausfischen. Mhm. Bloß manchmal läuft es halt auch besser, und genauso ist es umgekehrt. Wenn du verlierst, kannst du auch nicht alles nur negativ sehen.
So, jetzt melden sich mal wieder Fitnesstrainer oder Mediziner. Ich glaube, das letzte Mal war es, oder das vorletzte Mal, wo sich einer aus dem Ärzteteam gemeldet hat und sich nach deinem Kaffeekonsum
ist leider nicht besser geworden.
Erkundigt hat. Diesmal ist es der Christian Wolf, der da, also was ist das? VO2 Max, was hast du gesagt? Was ist das für
das? Das Blutsauerstoffgehalt, VO2 Max, was ist das gleich?
VO2 Max. Wann machst du mal wieder einen VO2 Max-Test?
VO2.
VO2 Max, den mache ich nicht mehr.
Jetzt musst du uns aufklären.
Ja, das ist so, da wird ja festgestellt, du fährst Fahrrad quasi mit Maske, da wird dein Sauerstoffgehalt festgestellt und dann, wenn du einen gewissen Wert erreichst, dann bist du halt sehr fit, sage ich mal. Und wo ich noch Spieler war, war ich auch einer, der wo sehr fit war. Mhm. Aber mittlerweile würde ich da jetzt gnadenlos untergehen.
Fit bist du ja, hat er angemerkt.
Kann man als Kompliment sehen, denke ich.
Nein, leider nicht. Also,
das ist der Test, den die Spieler immer beim Fitness am Anfang
vor der Saison machen. Ja, das ist auch wichtig, ist so ein Wert, wo man dann, weil wir haben ja so gut, das ist ein First-Beat-System, da wo man, ist auch ein wichtiger Faktor für das Trainerteam von der Belastung her, weil da werden dann, sage ich mal, da wird anhand des VO2-Max-Testes kann man dann ablesen, auf welcher Ebene er jetzt beim Puls einsteigen muss. Mhm. Also wann ist man im aeroben Bereich und im anaeroben Bereich. Und das kann man dann da feststellen und dementsprechend wird es dann eingestellt. Und wenn dann das Training, sage ich mal, wenn der eine jetzt nur im anaeroben Bereich trainiert hat, dann was man halt da, klar, das halt, sieht man das halt dann gleich. Während dem Training schon sieht er, okay, die Übung, die war jetzt sehr hart, sage ich mal. Jetzt muss er vielleicht eher was Leichteres einbauen. Also deswegen ist das auch ein ganz wichtiges Tool, dass die Trainer das auch gut handhaben können und auch dementsprechend die Trainingssteuerung dann durchführen können.
Also wenn ich einen Coach richtig verstanden habe, waren es die letzten Tage eher im anaeroben Bereich.
Das ist richtig. Ja. Also außer so am Montag.
Montag war mehr
so, nicht, ja, genau. Da ist dann eher so um Kabinenfest gegangen.
Ach so, ja.
Da sind sie aber auch alle gelaufen, weil es ja dann nicht mehr so ist.
Da sind sie auch im anaeroben
Bereich. Da möchte ja keiner gerne gelandet. Bezahlen und deshalb da ist dann eigentlich ja immer ganz witzig.
Dann haben wir einen riesengroßen Block. Ich glaube, da wollen wir inhaltlich nichts sagen, aber nur, dass wir es erwähnt haben, es kam hier, habe ich es richtig gezählt, 9 Fragen zum weiteren Kontingentspieler.
Ja, das
haben Kaderverstärkung, aber haben wir inhaltlich abgehakt. Ja, schon klar, nur das ist eine Vollständigkeit.
Ja, aber das sind 9, die uns erreicht haben. Der Chris hat ja gesagt, das waren über 50 zu diesem Themenkomplex.
Alles schon vorgefiltert. David Elsen haben wir auch schon gehabt.
Machst du weiter? Aber muss man ja sagen, ist doch schön, wenn sich auch, sage ich mal, die Fanbasis und alle so, sage ich mal, auch Gedanken machen. Das ist ja auch positiv, sage ich
also mal. Mich erreichen viele Zuschriften auch und ich sage, wenn dann nur Buchbis raus drin steht oder Leb, was schreibst du wieder für einen Schmarrn, dann ignoriere ich das. Aber es gibt durchaus echt in der Fanszene Leute, die da über ein profundes Fachwissen verfügen und auch einen guten Blick haben und auch, sagen wir mal, den Blick über den Tellerrand haben, die das einordnen können. Und da gibt es echt gute Leute, mit denen kann man sich gut austauschen. Das macht dann auch Spaß und besser, als wenn man sich einfach nur beschimpft. So, wir sind im November. Mir sieht man es zwar noch nicht so an, weil der Bart wieder nachgewachsen ist inzwischen.
Ja, ich habe ja jetzt gedacht, dass du halt wirklich blank da bist.
Nein.
Deinem Oberlippenbart, aber muss ich schon sagen, bin ein bisschen enttäuscht.
Ja, warte mal. Regensburg, Heimspiel in 14 Tagen, oder nach der Deutschland-Cup-Pause, dann mache ich nochmal komplett kahl. Es ist November. Die Frage hier von dem Herrn hinter dir, dein Pressesprecher Christian Kaminski, die lautet nämlich, wer von den Blue Devils hat den Potenzial, Mr. November zu werden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Tommy Mack, der hat schon sehr großes Potenzial.
Ich glaube, da haben wir letzte Woche auch schon einen Tipp bekommen.
Den habe ich das erste Mal, wo der bei mir, habe ich den gesehen, habe ich gedacht, hey, wie ist jetzt das gleich am Anfang? Da habe ich eher zweimal hinschauen müssen, aber den finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut.
Also Mats Larsen war ja letzte Woche hier zu Gast und er hat gesagt, Tommy Mack, hier ist a solid one. Kann ich jetzt, nachdem ich es zweimal gesehen habe, bestätigen. Das ist ein very solid one. Und fürs Auge ist natürlich auch Christian Kaminski selbst der Pressesprecher und Luca Gläser, die das, glaube ich, irgendwie so im Gleichschritt machen werden. Die schauen sich das sehr, sehr, sehr ähnlich vom Bartmodell her. Aber gut. persönliche Frage von einem gewissen Moritz, der sieht dich. Wie sieht denn ein Tag bei Ihnen aus?
Ja, Trainingstag schaut so aus, dass ich halt vormittags ins Büro erstmal gehe und dann gehe ich mal zur Mannschaft rüber, zum Trainerteam, schaue mal vorbei, was ansteht, was sie vielleicht beim Training planen, ob alle fit sind. Also manchmal melden sich ja der eine oder andere krank. Und dann, ja, dann schaue ich ein bisschen im Training zu, trinke meistens zwei Kaffee. Und ja, und dann am Nachmittag geht's weiter. Da gibt's dann Büroarbeit von verschiedenen Sachen. Wenn wieder Spieler reinkommen, schaut man sich die Spieler an, macht sich Gedanken. Wer könnte vielleicht zukünftig nach Weiden passen? Welche Möglichkeiten hat man da? Kann man da vielleicht auch finanziell dann, würde der in unsere Range passen vielleicht? Und schaut Videos, wenn man noch nicht kennt. Also so, oder macht ganz einfach Planung, sage ich mal, Reiseplanung. Und es kommt immer irgendwas. Ein Spieler braucht wieder irgendwas. Also es ist ja bis abends halt und dann geht man nach Hause.
Wenn du sagst, da kommen Spieler rein, das ist also, da kriegst du, da preisen Berater ihre Spieler an.
Jetzt ist zum Beispiel gerade so typisch, jetzt ist
gerade schon Postfach über, oder?
Jetzt kommen halt quasi gerade wieder alle Listen rein für die neue Saison.
Okay.
So aktuell, wer halt jetzt nächstes Jahr frei wird, so ungefähr, oder wer halt keine Verträge hat, und die geben halt jetzt schon mal durch und schaut schon mal, wer da interessant sein könnte.
Okay, aber die Planungen laufen schon für Zweitliga, oder?
Ja, klar.
Ja, weiter. War ja, was du gesagt hast, du hast ja zu Oberliga-Zeiten schon immer
den Kader
so zusammengestellt, dass er sowohl als auch.
Ja, du musst ja schauen, dass du musst den Kader so aufstellen, dass er in der zweiten Liga spielen kann.
Das ist eine Frage, die finde ich ganz spannend. Hat die Mannschaft einen Mentaltrainer? Ich vermute mal, das geht in Richtung sportpsychologische Betreuung oder die Richtung.
Ja, den haben wir. Den haben wir auch schon seit 3 Jahren, seit ich jetzt hier bin. Das ist der Markus Fleming. Den kenne ich persönlich sehr gut und der ist schon sehr erfahren. Der hat selber im Tor gestanden und ist seit, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Jahren, schon bei den Eisbären Berlin, macht bei den Handballer was, macht, also war er schon bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Also der kennt sich aus und der ist am Anfang von der Saison immer da und da können sich auch die Spieler dran wenden, wenn sie mal Fragen haben oder wenn sie einfach mal das Gefühl haben, sie brauchen Unterstützung. Und ja, da sind wir auch sehr gut aufgestellt.
Dann gibt es hier eine Frage, ich weiß nicht, ob wir da bei dir richtig sind. Gibt es heuer wieder einen Familientag?
Das haben wir tatsächlich stark diskutiert gehabt, aber es wird heuer keinen Familientag geben. Es hat einfach den Hintergrund, dass wir heuer, Gott sei Dank, so viele Dauerkarten verkauft haben. Jetzt haben wir quasi ganz wenig freie Sitzplätze noch. Und wenn wir jetzt einen Familientag machen, und ja, du hast vielleicht noch, sage ich mal, 50 Sitzplätze frei. Also ich glaube, das wäre unfair dann gegenüber, gerade wenn du eine Familie oder Kleinkinder da mitnimmst, also sie dann hinstellen zu lassen, das glaube ich, macht dann keiner. Und deshalb haben wir gesagt, lassen wir das heuer sein. Aber soweit ich ja mitbekommen habe, der Christian ist ja hinter mir, wir machen ja ein paar Aktionen jetzt. Weiß gar nicht, ob das schon alles jetzt...
Jetzt kommen, die Mediziner kommen jetzt.
Die Mediziner, ja, und dann gibt es, glaube ich, noch andere Aktionen. Okay. Also wir machen da schon was. Das ist also ein Thema noch zum Beispiel, wenn ich das vielleicht noch anmerken darf. Ich war jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass wir gerade die ersten Spiele, Heimspiele jetzt nicht, sage ich mal, so viele Zuschauer haben, dass wir, so groß ist unsere Halle nicht leider, und dass wir halt nicht zumindest die 2000 immer erreichen. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil es waren ja doch attraktive Gegner schon da mit Krefeld, Dresden, Kaufbayern und Freiburg. Also von dem her, glaube ich, könnte man da vielleicht auch nochmal so leise Kritik sagen, wobei, sagen wir es, die, wo kommen, die machen wirklich hervorragende Stimmung.
Siehst du das, wenn es der sportliche Leiter sagt, ist was anderes. Wenn es der Leb sagt, heißt, ich mache immer nur das Negative. Weil ich das letzte Mal oder irgendwann habe ich gesagt, ich hätte schon immer, die 2000 waren für mich eigentlich gesetzt.
Ja,
also. Aufgrund der Gegner. Wenn man mal anschaut, Krefeld ist ein gefühlter DEL-Club, der da aufschlägt hier und war ja auch ein bombastisches Eishockey. Das nicht jetzt bloß Krefeld, sondern auch wenn man die Qualität sieht. Und das haben wir jetzt schon 100 Mal, das haben wir bei den Fabian-Festspielen hier mit Rybnitzki und Feld auch besprochen, die auch gesagt haben, Mensch, das ist doch viel besser als letztes Jahr. Ich glaube, der Folti hat es gesagt, da sind wir mit 60% reingegangen und gewusst, wir gewinnen das Ding 5-6-0. Und jetzt ist halt jedes Spiel Herausforderung und man weiß nicht, wie es ausgeht. Und jetzt habe ich hier noch eine Frage aus dem Kontingentspieler-Pool. Brauchst nicht beantworten, geht nicht Richtung Conti. Es geht eher an dich. Regt dich das eigentlich auf, dass du ständig auf den vierten Ausländer angesprochen wirst?
Nein, überhaupt nicht. Weil erstmal so oft passiert es nicht, außer bei euch vielleicht. Nein, Schmarrn. Ich meine, das, wie ich es gerade gesagt habe, das ist doch ganz normal. Ich meine, jeder Fan ist doch ein Teil des Ganzen hier. Also jeder fiebert mit, möchte erfolgreich sein und jeder Mann hat auch mit einem vierten Ausländer geht's dann auf einmal gewinnen. Aber das ist ja auch ein Trugschluss. Also das muss alles auch passen und deshalb ärgern tut mich das gar nicht.
Aber das führt mich gleich noch zu einer anderen Frage von Alex und Tony Maroney. Geiler Name übrigens. Bekommen Sie Kritik, Gerüchte von außerhalb, die in den sozialen Medien oder im Stadion geäußert werden, mit und wie gehen Sie damit um?
Also ich bin nicht auf den sozialen Medien unterwegs. Natürlich wird einmal das ein oder andere wird dazugetragen, das ist auch ganz normal irgendwo. Ja, ich sage immer, Kritik gehört zu meinem Job auch irgendwo dazu. Ich meine, das ist Teil meines Lebens mittlerweile, glaube ich. Also das war als Spieler so oder jetzt halt genauso. Also ich kann damit ganz gut umgehen. Ich sage, man muss halt immer differenzieren, ob es jetzt auch sachlich ist, wer es dann, ob das dann auch einer ist, der, wo dich, sage ich mal, auch mit seinem Namen die Kritik übt oder wie du sagst, der schreibt einfach nur, sage ich mal, rumrig raus. Ja. Dann ist das halt für mich keine Kritik.
Nein, das wandert bei mir auch gleich.
Ja, das meine ich halt. Drüber. Also wenn einer sachliche Kritik hat, das ist auch jedem zugestanden und von daher kann ich damit gut leben.
Und ich glaube, damit er gut leben kann, entlassen wir ihn jetzt in den, weiterhin gut leben kann, entlassen wir ihn in den kleinen, wohlverdienten Urlaub, ist vielleicht ein großes Wort, aber es geht weiter. Am Dienstag trifft sich die Mannschaft wieder und dann steht gleich wieder ein tolles Wochenende an. Also mal jetzt an alle Devils-Fans da draußen. Wenn am 15. das Ding dann nicht explodiert, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist mit Vorverkauf, da ist Regensburg zu Gast und dann geht es nach Selb am Sonntag, da hat man zwei Derbys. Also wenn da das Ding nicht aus allen Nähten platzt, dann weiß ich auch nicht mehr. Und erinnert euch bloß an das Spiel in Regensburg, das bisher ein Highlight-Spiel war, als die Blue Devils die Fans das in ein Heimspiel verwandelt haben. Das war also allererste Sahne und jetzt kommt es zum Rückspiel. Aber nächste Woche werden wir uns hier erst nochmal einen Gast einladen. Mal schauen, wen wir da ausgraben. Wir haben jetzt tatsächlich noch keine Vorgespräche geführt. Und jetzt lassen wir die Blue Devils erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Wir sagen, Jürgen, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Alles Gute weiterhin dir und der Mannschaft. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Servus. Danke dir, servus.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.